The Brief Wondrous Life of Oscar Wao von Junot Diaz. Das kurze, wundersame Leben des Oscar Wao.
They say it came first from Africa, carried in the screams of the enslaved, that it was the death bane of the Tainos, uttered just as one world perished and another began, that it was a demon drawn into creation through the nightmare door that was cracked open in the Antilles, Fuku Americanus, or more colloquially, Fuku, generally a curse or a doom of some kind. Specifically, the curse and the doom of the New World. Also called the Fuku of the Admiral, because the Admiral was both its midwife and one of its great European victims. Despite discovering the New World, the Admiral died miserable and syphilitic, hearing dike, divine voices. In Santo Domingo, the land he loved best, what Oscar at the end would call the ground zero of the New World. The Admiral's very name has become synonymous with both kinds of fuku, little and large. To say his name aloud, or even to hear it, is to invite calamity on the heads of you and yours. No matter what its name or provenance, it is believed that the arrival of Europeans in Hispaniola unleashed the fuku on the world. And we've all been in the shit ever since. Santo Domingo might be fuku's kilometer zero, its port of entry. But we are all of us its children, whether we know it or not. But the fuku ain't just ancient history, a ghost story from the past with no power to scare. In my parents' day, the fuku was real as shit, something your everyday person could believe in. Everybody knew someone who'd been eaten by a fuku, just like everybody knew somebody who worked up in the palacio. It was in the air, you could say, though, like all the most important things on the island, not something folks really talked about.
Die Dominikanische Republik, neben Haiti zu den Antillen gehörig, taucht hierzulande mit ihren Stränden ab und zu in Fotoalben als romantischer Hochzeitsort auf. Doch über allem liegt ein uralter Fluch, vermutlich aus Afrika, vielleicht entstanden, als eine Welt verging und eine andere dunkle über die Antillen kam, als sie durch die Europäer entdeckt wurde und fortan Unglück über alle brachte. Fuku. Gebrochen werden kann der Fluch Fuku nicht. Man kann lediglich Dinge und Ereignisse bis zu einem gewissen Grad schützen, indem man Zafa über sie spricht. Und der Fluch Fuku ist nicht auf die Antillen begrenzt. Fuku betrifft alle, die von dort stammen oder umgekehrt versuchten, dort Einfluss zu erlangen. Und es ist kein Fluch aus vergangenen Tagen. Er ist, wie Junot Diaz schreibt, real as shit. Fuku ist kein reiner Aberglaube, der die Menschen immer wieder schlägt, sondern dunkle Kolonisationsgeschichte und, darauf zielt der Fluch hier, die Diktatur Trujillos. Ein Name, der im Bewusstsein jüngerer Generationen gerade noch den fernen Klang eines der bösartigen Diktatoren des vergangenen Jahrhunderts ahnen lässt, ähnlich dem Enver Hoxhas. Als Einstieg gibt uns Junot Diaz im ersten Kapitel seines Romans einen historischen Abriss, wie er es sagt, für diejenigen unter uns, die die zwei Pflichtsekunden in der Schule über dominikanische Geschichte verpasst haben. In ausufernden Fußnoten, die sich teilweise über halbe Seiten hinweg in winzige Schriftgröße ziehen, zeichnet Diaz in leichtem Ton grausamer Ereignisse nach, die bekannte Abläufe ausrollen. Ein erstes Weltland, in diesem Fall die USA, versucht Einfluss auf ein drittes Weltland zu nehmen, unterstützt einen Diktator, alles geht den Bach runter und zum Schluss zieht man sich zurück und lässt andere aufräumen. Rafael Leonidas Trujillo Molina, laut Diaz auch bekannt als El Jefe, der Chef, der Viehdieb oder auch schlicht Arschgesicht, begann als Kleinkrimineller und herrschte mit Unterstützung der USA zwischen 1930 und 1961 mit unvorstellbarer Grausamkeit und Eingriffsmächtigkeit in die persönlichen Leben. Er unterdrückte die Opposition, ließ vermeintliche Widersacher und meist auch deren Familien umbringen und nahm sich in selbstherrliche Tyrannei, wonach es ihm gelüstete. Selbst Sohn einer Haitianerin bleichte er nicht nur sein Gesicht, sondern war davon besessen, der Bevölkerung eine hellere Hautfarbe zu verschaffen und ließ deshalb 1937 27.000 schwarze Haitianer umbringen. Sein Rassenwahn ging so weit, dass er 1938 100.000 verfolgte Juden aus Europa die Aufnahme anbot, was jedoch scheiterte. Er legte sich unter anderem die Titel Wohltäter des Vaterlandes und Vater des neuen Vaterlandes zu und ließ alle Städte und Dörfer in Variationen seines Namens umbenennen. El Jefe besaß ein Monopol über alle wirtschaftlichen Ressourcen. Er dominierte die Banken, das Radio, Zeitungen und alle Wirtschaftszweige. 1961 schließlich geriet Trujillo zu nächtlicher Stunde in einen Hinterhalt und wurde erschossen. Der Tyrann war tot, doch die Verschwörer wurden verhaftet und hingerichtet. Das gleiche Schicksal ereilte auch tausende andere Dominikaner, die einem wahren Blutrausch zum Opfer fielen. Trujillo war der personalisierte Foucault, der sich in zerstörten Familiengeschichten fortschreibt und mit tausenden Immigranten in die USA kam. Mit diesen düsteren Vorzeichen beginnt die Geschichte über das kurze, fluchbeladene Leben des Oscar Wao. Nachkomme von dominikanischen Einwanderern und als Kind nach New Jersey emigriert, erfährt Oscar die Grausamkeiten der Adoleszenz doppelt hart. Nachdem er als charmanter Junge gut mit Mädchen auskam und von seiner Familie geradezu als Nachfolger von Porfirio Rubirosa gefeiert wurde, der ein in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts weltweit bekannter Schauspieler mit zahlreichen Affären war, zerstört Oscar selbst sein weiteres Leben. Im zarten Alter von 7 Jahren hat er eine unschuldige Ménage à trois. Von seiner hübschen Freundin Maritza Chacon zur endgültigen Wahl zwischen ihr und Olga Polanco aufgefordert, verlässt er Olga, deren Herz er bricht. Seins wird kurz danach von Maritza gebrochen und von diesem Zeitpunkt an lastet auch auf ihm der Fluch. Im Fortgang der Geschichte sucht er die Liebe, doch er schafft es nicht einmal, ein Mädchen zu einem Kuss zu überreden. Oscar Wao ist nicht nur hässlich, fett, introvertiert und ein von Science-Fiction besessener Nerd ohne nennenswerte Freunde und, als wäre dies nicht grausam genug, sich diese Tatsachen ohne Illusion bewusst. Um sein Leben zur realen Hölle zu machen, trifft seine Erscheinung nicht auf ein nachsichtiges Umfeld, sondern auf die von extremem Machismo geprägte Haltung der dominikanischen Einwanderer in den USA. Die Versagen in der Jagd auf Erfolg beim weiblichen Geschlecht mit dem absoluten Versagen gleichsetzen. Von seinen Verwandten und insbesondere von seiner Mutter gequält, von seinem restlichen Umfeld bestenfalls mit Desinteresse, manchmal auch mit Abscheu gestraft, zieht Oscar sich in eine Welt voller Science-Fiction zurück und beginnt zu schreiben. Sein erklärtes Ziel ist es, der dominikanische Tolkien zu werden. In der Fußnote, die Erklärungen für das Interesse an besagtem Genre sammelt, führt Junot Diaz unter anderem die Unterschiede zwischen den Welten Dominikanische Republik und USA an. Für jemanden, der seine ersten Lebensjahre auf den Antillen verbrachte, bedeutete der abrupte Umzug nicht nur den Wechsel von der dritten in die erste Welt, sondern gleichzeitig einen Sprung über die Jahrhunderte. Von fast keinem Fernsehen oder Elektrizität zum Überfluss. Nach einem derartigen Sprung können nur extremste Geschichten überzeugen. In einem, zumindest am Anfang, nicht ganz einfachen und unbedingt spanische Grundkenntnisse voraussetzend ins Bengalisch geschrieben, das von der New York Times als Tweetwise gelobt wurde, zeigt Junot Diaz mühelos mit einer Fülle an kulturellen Querverweisen, schnellen und von Nerdtum durchzogenen Dialogen die zwei Welten, die in Oscar und seine Familie koalieren. die dominikanische, deren fluchbeladene Geschichte Albträume und Träume formt, und die US-amerikanische, Land der Freiheit und Hoffnung und nicht so glänzenden Zukunftsaussichten, in das er zusammen mit seiner Familie gekommen ist. Es entsteht das komplexe Bild einer Familie über mehrere Jahrzehnte, ohne eine der üblichen Familiensagas zu sein. Innerhalb der Kapitel wechseln sowohl Erzähler als auch deren Protagonisten über Generationen hinweg. In nicht chronologischer Reihenfolge, so starten wir bei Oscars Adoleszenz, gehen zu seiner Schwester und später in die Vergangenheit seiner Tante und Mutter und wieder zu Oscar, werden Puzzleteile und Erklärungsansätze für Oscars kurzes Leben gegeben. Die ungewöhnliche und gewöhnungsbedürftige Sprache und die ausufernden Fußnoten geraten nach den ersten Seiten zu einem Page-Turner. Das Leben Oscars und seine Suche nach der großen Liebe entwickeln einen äußerst unterhaltsamen Sog. Die vorher geschilderten historischen Entwicklungen und Interpretationen liefert Diaz nebenbei. Junot Diaz, der während eines Interviews zugab, stark autobiografisch gearbeitet zu haben, wurde 1968 in Santo Domingo geboren und folgte 1974 mit seiner Familie dem Vater in die USA nach. Im vergangenen Jahr gewann er für The Brief One Tour's Life of Oscar Wao den Pulitzer-Preis für Belletristik. Vorher wurde Diaz, der als Professor für kreatives Schreiben am MIT lehrt, in den USA vor allem durch Kurzgeschichten bekannt, die im renommierten Magazin New Yorker erschienen. Hier wird er auch als einer der 20 wichtigsten Schriftsteller des 21. Jahrhunderts gelistet. Der Pulitzer-Preis, den er neben zahlreichen anderen für diesen Roman bekam, war es wohl auch, der ihm nun eine deutsche Übersetzung beschert hat, die seit dem 11. März vorliegt. Zeitgleich wurde das dazugehörige Hörbuch veröffentlicht. Das Problem der Übertragung in eine Sprache, die sich unter anderen kulturellen Bedingungen und historischen Ereignissen entwickelt hat, ist kein neues, besonders wenn es sich um komplexe Werke handelt. Als Beispiel sei hier die gelungene Übertragung Thomas Pynchons Gegen den Tag genannt, dessen deutsche Übersetzer bei der Veröffentlichung mehrere Interviews zu den beträchtlichen Schwierigkeiten ihrer Arbeit gaben. Eine auf Amazon verfügbare Leseprobe des ersten Kapitels zeigt, dass sich die Übersetzerin Eva Kemper für die englischen Passagen eng und fast wortwörtlich an das Original gehalten hat. Die spanischen Wendungen wurden jedoch beibehalten und werden ins Deutsche übersetzt im Anhang aufgeführt. Die Entscheidung, den englischen Text zu übertragen und die hispanischen Wendungen beizubehalten, nimmt viel von der Wirklichkeit des beschriebenen Kosmos und suggeriert in der Übersetzung einen größeren Abstand zwischen den Immigranten und ihren realen Einflüssen auf die US-amerikanische Gesellschaft, als tatsächlich vorhanden sind. Gleichzeitig erscheint die Übersetzung bemüht jugendlich. Ich würde das Original in Verbindung mit dem Anhang der deutschen Ausgabe wärmstens empfehlen.
Oscar is brave. Senior year found him bloated, dyspeptic, and, most cruelly, alone in his lack of girlfriend. His two nerd boys, Al and Miggs, had, in the craziest twist of fortune, both succeeded in landing themselves girls that year. Nothing special, skanks really, but girls nonetheless. Al had met his at Menlo Park. She'd come on to him, he bragged, and when she informed him, after she sucked his dick, of course, that she had a girlfriend desperate to meet somebody, Al had dragged Miggs away from his Atari and out to a movie, and the rest was, as they say, history. By the end of the week, Miggs was getting his too, and only then did Oscar find out about any of it. While they were in his room setting up for another hair-raising champions adventure against the death-dealing destroyers, Oscar had to retire his famous Aftermath campaign because nobody else but him was hankering to play in the post-apocalyptic ruins of virus-racked America. At first, after hearing about the double booty coup, Oscar didn't say nothing much. He just rolled his D10s over and over. Said, "You guys sure got lucky." It killed him that they hadn't thought to include him in their girl heists. He hated Al for inviting Miggs instead of him, and he hated Miggs for getting a girl, period. Al getting a girl, Oscar could comprehend. Al, real name Alok, was one of those tall Indian pretty boys who would never have been pegged by anyone as a role-playing nerd. It was Miggs's girl getting he could not fathom, that astounded him and left him sick with jealousy. Oscar had always considered Miggs to be an even bigger freak than he was. acne galore, and a retard's laugh, and gray fucking teeth from having been given some medicine too young. "So is your girlfriend cute?" he asked Miggs. He said, "Dude, you should see her, she's beautiful." "Big fucking tits," Al seconded. That day, what little faith Oscar had in the world took an SSN-17 snipe to the head. When finally he couldn't take it no more, he asked, pathetically, "What, these girls don't have any other friends?" Al and Miggs traded glances over their character sheets. "I don't think so, dude." And right there, he learned something about his friends he'd never known, or at least never admitted to himself. Right there, he had an epiphany that echoed through his fat self. He realized his fucked-up, comic-book-reading, role-playing, game-loving, no-sports-playing friends were embarrassed by him. Knocked the architecture right out of his legs. He closed the game early. The exterminators found the destroyer's hideout right away. "That was bogus," Al groused. After he showed them out, he locked himself in his room, lay in bed for a couple of stunned hours, then got up, undressed in the bathroom he no longer had to share because his sister was at Rutgers, and examined himself in the mirror. The fat. The miles of stretch marks. The tumescent horribleness of his proportions. He looked straight out of a Daniel Clowes comic book. Or like the fat blackish kid in Beto Hernandez's Palomar. "Jesus Christ," he whispered. "I'm a Morlock." The next day at breakfast, he asked his mother, "Am I ugly?" She sighed. "Well, hijo, you certainly don't take after me." Dominican parents, you gotta love them. Spent a week looking at himself in the mirror, turning every which way, taking stock, not flinching, and decided at last to be like Roberto Duran. No mas. That Sunday, he went to Chucho's and had the barber shave his Puerto Rican fro off. "Wait a minute," Chucho's partner said. "You're Dominican?" Oscar lost the mustache next, and then the glasses, bought contacts with the money he was making at the lumber yard, and tried to polish up what remained of his Dominicanness, tried to be more like his cursing, swaggering cousins, if only because he had started to suspect that in their Latin hyper-maleness, there might be an answer. But he was really too far gone for quick fixes. The next time Al and Miggs saw him, he'd been starving himself for 3 days straight. Miggs said, "Dude, what's the matter with you?" "Changes," Oscar said, pseudo-cryptically. "What, are you some album cover now?" He shook his head solemnly. "I'm embarking on a new cycle of my life." "Listen to the guy. He already sounds like he's in college." That summer, his mother sent him and his sister to Santo Domingo, and this time he didn't fight it like he had in the recent past. It's not like he had much in the States keeping him. He arrived in Bani with a stack of notebooks and a plan to fill them all up. Since he could no longer be a game master, he decided to try his hand at being a real writer. The trip turned out to be something of a turning point for him. Instead of discouraging his writing, chasing him out of the house like his mother used to, his abuela, Nena Inca, let him be. Allowed him to sit in the back of the house as long as he wanted. Didn't insist that he should be out in the world. She had always been overprotective of him and his sister. "Too much bad luck in this family," she sniffed. Kept the music off and brought him his meals at exactly the same time every day. His sister ran around with her hot island friends, always jumping out of the house in a bikini and going off to different parts of the island for overnight trips, but he stayed put. When any family members came looking for him, his abuela chased them off with a single imperial sweep of her hand. "Can't you see the muchachos working?" "What's he doing?" his cousins asked, confused. "He's being a genius, is what," La Inca replied haughtily. "Now váyanse." Later, when he thought about it, he realized that these very cousins could probably have gotten him laid if only he'd bothered to hang out with them. But you can't regret the life you didn't lead.
Doesn't.
Is that your heart?
Yeah.
Big?
It's small now.
Small?
It was bigger before.
Scary.
Yeah, that's my problem.
Do you want to get a cup of coffee?